Immer härter, der Podcast der Berliner Morgenpost.
Aller guten Dinge sind drei und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Immer härter mit Teil 3 des Saisonrückblicks. Mein Name ist Inga Bödling und vor mir steht mein Kollege Nelis Heidemann. Hallo Nelis.
Tag Inga, grüß dich.
Ja, wir haben Teil 1 besprochen, wir haben Teil 2 besprochen, das heißt, wir haben die Defensive besprochen und das Mittelfeld und wir haben die ganze Zeit versprochen, dass wir auch noch zur Offensive kommen und das machen wir heute. Allerdings müssen wir vorher noch ein paar Sachen abarbeiten, die so passiert sind, weil es ist tatsächlich ein bisschen was passiert.
Das Leben geht immer weiter, ne? Auch man kann sich nicht mal einfach auf so ein kleines Fazit hier konzentrieren, ne? Es passiert immer hier und links und rechts doch nochmal was, ja?
Ja, ist die Frage, was ist denn passiert? Hertha hat bestätigt, dass Pal Dardais Vertrag nicht verlängert wird. Das Aus im Sommer ist also besiegelt. Er soll in einer anderen Funktion dem Verein erhalten bleiben. Damit wird Hertha auch dem einen oder anderen Fan-Wunsch gerecht und erhält eine lebenslange Vereinsmitgliedschaft. Pal Dardais saß am Sonntag in Osnabrück auf der Pressekonferenz und meinte, ich gehe jetzt Richtung Rente. Er hatte sich da schon so ein bisschen mit arrangiert. Am Dienstag geht es in Urlaub Richtung Ungarn und dann wird er zum Fußballfan für die EM. Ich glaube, zumindest nach außen hin hat er demonstriert, dass er sich darauf freut. Und als Konsequenz aus dieser Nachricht kam dann auch gleich die Nachricht aus Nürnberg, dass Christian Fjell in Nürnberg bleiben soll. Einer der heißen Trainerkandidaten in Westend. Aber da haben die Verantwortlichen gesagt, wir gehen im Moment davon aus, dass wir mit Christian Fjell die neue Saison planen. Und Thomas Stamm, ein anderer Kandidat, hat in Dresden unterschrieben. Das heißt, ja.
Das nimmt ja schon fast Münchner Züge an, ne? Die Trainersuche von Hertha BSC hier. Das ist ja Wahnsinn, wir kennen. Aber nee, zu Pal einmal, ich finde es grundsätzlich gut, dass er dem Verein erhalten bleibt, auch in anderer Position, auch wenn das natürlich schon ein gewisses Risiko birgt, finde ich, weil er dann immer noch so dabei ist und immer so ein bisschen wie so eine unsichtbare Gestalt über den Dingen schwebt. Und sobald, da kann man die Uhr nachstellen, sobald es nicht gut laufen sollte in der neuen Saison mit dem neuen Coach, werden die ersten Rufe kommen. Mit Pal war doch alles besser und er ist auch immer noch da. Ne? Das muss man irgendwie, also das muss man sauber moderieren. Das wird eine ganz schöne Aufgabe.
Es gab auch schon diverse Umfragen in den sozialen Netzwerken, wann Pal Dardai denn wieder Trainer wird. Die frühesten waren bei Oktober, November 2024.
Ja, das wäre sehr schnell, aber gut. Ne? Man muss sehen, wie sich das entwickelt und was es denn dann auch für eine Position wird letztendlich. Ne?
Genau, er hat gestern schon ein bisschen geunkt am Sonntag in Osnabrück und meint, ja, hier, wir haben hier ein Museum, da gehe ich hin und führe die Leute rum und zeige ihnen alles, was über Hertha BSC so zu sehen gibt. War natürlich ein Scherz, aber ich glaube, er wollte sich einfach nur ein bisschen rausreden aus der ganzen Geschichte, weil einfach noch nicht feststeht, was er machen soll. Ja, damit sind wir dann auch beim Thema Osnabrück. Dieser Auftritt war durchaus nicht sehenswert. Ein 1:2 beim bereits abgestiegenen VfL, der in dieser Saison nicht dafür bekannt war, die Sterne vom Himmel zu spielen. Ja, es war ein schwacher Auftritt beim Absteiger. Palko Dada in der 4. Minute das 1:0. Danach kam nicht mehr so viel. Am Ende stand es dann eben 1:2. Und ich muss sagen, in Osnabrück war die Stimmung bombastisch. Die Fans haben das wirklich gefeiert wie den Aufstieg. Ich glaube, das war nochmal so einfach ein schöner Abschluss dieser dann doch sehr verkorksten Saison für die Osnabrücker. Aber passend zur Saison hat auch Tjaak Ernst hinterher gesagt, das ist so ein Sinnbild, wir machen das frühe Tor, legen nicht nach und machen den Gegner wieder stark. Und
war denn, du warst im Stadion, Inga, war denn dein Kopf alles sicher?
Ja.
Musstest du einen Sturzhelm aufsetzen? Die Dächer haben gehalten, ja?
Die Dächer haben gehalten. Ich habe dem herannahenden Gewittermann, konnte so das Gewitter über dem Stadion so heranziehen sehen, dachte ich schon so, oh je, mine, ob das wohl hält nach oben. Es war okay, es hat
sehr
gehalten.
Gut, sehr gut.
Mit haben dann die Fans in der Ostkurve, war es ja auch an der Bremer Brücke ein bisschen leid, weil das Dach war ja abgenommen worden, damit eben diese Ostkurve gefüllt werden darf. Das war die Voraussetzung und da ragten so ein paar rohe Balken irgendwie. Das sah alles nicht so richtig sicher aus, aber gut. Die taten mir ein bisschen mehr leid, als dann der Regen runterkam, aber... Gut,
man kann nicht alles haben, wenn man schon mal Hertha zu Hause schlägt. Ja, dann muss man auch mal nass werden können. Ne?
Stress gab es auf der anderen Seite im Hertha-Block. Es gab Probleme beim Einlass, es gab Polizeikontrollen, es gab sehr großen Unmut. Zwischenzeitlich hatten dann alle Fans, die schon drin waren, den Block wieder verlassen und gesagt, hey, nee, jetzt boykottieren wir das hier. Dann wurden sie wieder reingebeten, damit draußen auch Platz ist für den weiteren Einlass. Aber Ultras und Vorsänger suchte man am Ende vergeblich, weil die dann wieder abgereist sind anhand dieser Aktion, von der wir tatsächlich nicht wissen, woher sie kam und wie verhältnismäßig sie tatsächlich war. Es sah nachher jedenfalls verheerend aus vor dem Gästeblock. Da müssen wohl wirklich unschöne Szenen einfach abgelaufen sein. Hoffen wir, dass da niemand verletzt wurde und dass sich das in der nächsten Saison nicht wiederholt.
Ja, schade, ne? Also wir wissen jetzt natürlich nicht, was da passiert ist, aber solche Einlassgeschichten, das hört man ja sonst auch aus dem Europapokal oft. Da ist Hertha nun weit von entfernt momentan, aber trotzdem, dass es jetzt auch in der zweiten Liga so passiert, das ist immer ärgerlich irgendwie, ne? Aber naja, die Saison ist ja eh jetzt nicht unbedingt geeignet gewesen, um nochmal eine riesengroße Party zu feiern, auch wenn Pal Dardai natürlich verabschiedet wurde, von daher schwamm drüber, weiter geht's.
Die Saison endet jetzt auf Rang 9, dann noch wieder 3 Plätze tiefer als Pal Dardai sich das gedacht hatte. Es sind am Ende 48 Punkte, 13 Siege, 9 Remis und 12 Niederlagen und 69-59 Tore. Das große Ziel, 90 Pflichtspieltore hat Hertha verpasst, es waren dann am Ende nur 86. Ja, und bevor wir noch auf dieses Thema Tore zu sprechen kommen, ich bin mir sicher, dass dieses Thema im Saisonrückblick Offensive fallen wird, war noch die U19 unterwegs. Vergangenen Donnerstag im Hinspiel gegen Borussia Dortmund im Halbfinale um die deutsche Meisterschaft und da gab es ein wunderbares 2:2, sehr schöner Kampf auch der Hertha-Bubis und dann am Montag, an Pfingstmontag, also quasi am Tag unserer heutigen Aufnahme, das Rückspiel im Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark, in dem ja gar nicht unbedingt feststand, ob die Bubis da spielen können, nachdem Energie Cottbus da am Sonntag den Aufstieg gefeiert hat. Aber es hat alles geklappt und Nils, du warst vor Ort, du darfst uns jetzt erzählen, wie das Ganze ausgegangen ist.
Ja, es war ein wunderbarer Tag irgendwie, habe ich auch so geschrieben, schöne Fußballstimmung, ne? Sonnenschein, Bratwurstgeruch, 22 Jungs jagen den Ball hinterher, eigentlich alles, wirklich was fürs Herz. Und dann auch ein echt gutes Spiel, richtig was los, auch wenn beide Mannschaften echt nervös waren so im Vorfeld, das hat man den Jungs schon angemerkt, dass es für sie hier um richtig was geht. Da tat es Hertha gut, dass die Profis dabei waren, also Pascal Clemens, Ibo Maser, Benze Dardai, die drei haben in der Startelf gespielt und das hat uns Trainer Oliver Reiß hinterher auch gesagt, das merkt man einfach an, dass die Jungs der Mannschaft gut tun und das hat man auf dem Platz auch gesehen. Hertha machte das 1-0, Toni Rölke und
Olli Rölke, oder?
Olli Rölke, Entschuldigung, die ganzen Rölkes kann man mal verwechseln. Wenig später schon Kjell Wäldchen, das ist ja irgendwie ein Spiel der großen Namen gewesen. Ne? Kjell Wäldchen bei Dortmund, zuletzt Bundesliga-Debüt gegeben. Paris Brunner kennt man, stand heute auf dem Platz.
U17-Weltmeister.
Also die haben direkt zurückgeschlagen 1-1 und dann unken wir auch schon zur Halbzeit auf der Pressetribüne. Elfmeterschießen geht schon dahin, dann machte Dortmund aber den Doppelschlag nach der Pause 3-1. Dann sah es echt mau aus für eine Zeit. Reiß sagte später auch, ja, ich wusste echt nicht, wie ich so Energie auf den Platz kriegen sollte, aber wie bei Herthas Profis auch, irgendwie Torgarantie gibt es immer dieses Jahr bei Hertha BSC und kam dann schnell zurück zum 3-3 und echt verdient, tolles Spiel gewesen. Hertha drückte dann auf den Siegtreffer, hat dann leider nicht sollen sein, auch nicht in Überzahl und im Elfmeterschießen auch gleich erste Schütze Enby, der das 2:3 geschossen hatte, die Aufholjagd eingeleitet hatte, hat vergeben und Dortmund hat alles getroffen, echt starke Schützen. Hat es leider nicht geklappt. Wäre verdient gewesen, muss man sagen. Aber Oliver Reiß nachher sagte auch, bin stolz auf die Mannschaft, tolle Leistung und das hat sich wirklich sehen lassen können. Und knapp 5000 Fans im Ludwig-Jahn-Sportpark. Ganz, ganz runde Sache eigentlich so, abgesehen vom Ergebnis.
Super schade. Die haben eine wirklich, wirklich starke Saison gespielt und auch gezeigt, warum eben der Berliner Weg eine Maßnahme für die Zukunft ist. Olli Reiß gilt auch so ein bisschen, zumindest unter den Fans, als Kandidat auf den Trainerposten bei Hertha BSC. Was meinst du?
Er hat heute einen guten Auftritt abgeliefert, fand ich. Vor allem, weil er auch nachher, als er dann zu uns kam, in die Mixzone so sehr aufgeräumt schon wirkte und sehr gut in der Lage war, das Geschehene einzuordnen. Da hatte er seinem Dortmunder Kollegen einiges voraus. Ich weiß es nicht, vielleicht waren unter den Zuhörern und Zuhörerinnen ja auch einige im Stadion. Der Kollege ist aber mal so richtig steil gegangen und hatte seine Nerven überhaupt nicht im Griff. Das war bei Olli Reiß nicht so. Also er ist auch nicht so temperamentvoll an der Linie wie Pal Dardai, habe ich das Gefühl. Aber sehr feinfühlig im Umgang mit seinen Spielern, hat eine sehr genaue Vorstellung davon, was er will. Ich finde, das hat einen guten Eindruck gemacht, ob es dann natürlich reicht, um im Olympiastadion in der zweiten Liga zu bestehen und nicht nur zu bestehen, sondern eine Mannschaft zum Aufstieg zu führen. Das ist nochmal eine andere Frage, glaube ich. Ne? Aber diese gesamte Hertha-DNA und diesen Berliner Weg, den könnte man mit Oliver Reiß natürlich gut abbilden.
Genau, das finde ich auch. Diese eine Seite im Sinne von, du musst Talente weiterentwickeln können, du musst Talente heranführen können, du musst Talente integrieren können in eine Profimannschaft. Ich glaube, das dürfte für ihn die leichteste Übung sein. Ich glaube eher, dass der andere Part seiner Aufgabe dann die größere Herausforderung sein würde. Und zwar, dass er eben auch ein Kollektiv aus erfahrenen Spielern, aus Routiniers und diesen Talenten eben bilden muss. Und wir warten einfach ab, was die kommenden Wochen
bringen.
Genau,
das ist natürlich in der zweiten Liga, wie ich sagte, nochmal eine andere Herausforderung. Aber auch jetzt in der U19 hat man ja gesehen, diese drei Profis, die quasi von oben runter kamen, die musste man ja auch erstmal einbinden. Mhm. Und durch diese drei Startelfplätze, die gingen ja auch verloren. Spieler, die in der U19 die ganze Saison über da überzeugt haben, saßen dadurch auf der Bank. Das muss man ja auch mal moderieren irgendwie. Wir haben jetzt keine Insights in die Kabine der U19, aber ich hatte das Gefühl, das hat ganz gut geklappt heute. Da stand eine Mannschaft auf dem Platz. Also diese Hürde schon mal genommen. Ja, und wer weiß, vielleicht hören wir noch mehr von ihm.
So ist es. Wir werden uns jetzt erstmal der Offensive widmen und wir haben das so gemacht wie in den ersten beiden Saisonrückblicksfolgen. Wir haben Gewinner und Verlierer aufgeschrieben, wissen wieder beide nicht voneinander, wen wir so aufgeschrieben haben.
Das ist aber auch ein Rätsel heute, wer da ein Gewinner werden könnte in der Offensive, oder?
Naja, ich weiß ja nicht, was du gemacht hast, aber ich habe natürlich außer den offensichtlichen Gewinnern zumindest noch einen weiteren aufgeschrieben.
Ich habe auch einen weiteren neben den beiden offensichtlichen,
genau. Bin ich ja mal gespannt. Und ich habe noch eine extra Kategorie, den Achterbahnfahrer der Saison.
Oh, sehr schön.
Der mit einem Starkmagen ausgerüstet sein muss in dieser Saison.
Ja.
Nils, womit fangen wir denn an?
Mit Rehse oder Tabakovic? Was meinst du?
Lass uns mal mit Tabakovic anfangen, weil der natürlich am Sonntag dann auch direkt die Torjägerkanone in Empfang nehmen konnte. Und ich muss sagen, es war eine Nervenschlacht im Fernduell. Haris Tabakovic, 22 Tore, Robert Glatzel, Hamburger SV und Christos Czolisch, Fortuna Düsseldorf, ebenfalls 19 Tore.
Das war das letzte Mal in dieser Saison, dass du diesen Namen sprechen musstest, Inga. Vielleicht steigt er sogar auf, dann bist du ihn ganz los.
Das Beide mit 19 Toren, 3 Tore hinter Tabakovic vor diesem Spieltag. Und man dachte sich so, okay, komm, das ist doch eigentlich ein sicheres Kistchen. Aber nein, Robert Glatzel und der Kollege aus Düsseldorf, beide mit einem Dreierpack am letzten Spieltag. Und schwuppsdiwupps waren sie dran. Und am Ende wurde eine dreigeteilte Torjägerkanone verteilt. Wir haben mit dem Kollegen vom Kicker gesprochen, der in Osnabrück vor Ort war und Tabakovic die Kanone überreicht hat. Und er hat gesagt, ja, wir haben auch einen Kollegen in Düsseldorf und wir haben auch einen Kollegen in Hamburg. So 3 Tore sind ja dann doch nicht für Stürmer so eine Seltenheit. Deshalb haben dann auch die beiden anderen ihre Torjägerkanonen gekriegt. Und Haris Tabakovic war ein bisschen unzufrieden. Ich glaube aber eben vor allem deswegen, weil er es nicht geschafft hat, in diesem Spiel noch ein Tor zu schießen. Das war aber auch so symptomatisch für dieses Spiel, weil da lief wirklich gar nichts zusammen. Und am Ende ist er trotzdem der erste Zweitliga-Torschützenkönig, den Hertha BSC hatte.
Ja, verrücktes Ding irgendwie, ne, dass die beiden anderen da noch so aufholen mit dem Hattrick. Ich habe die Zweitliga-Konferenz gestern ehrlich gesagt auch nur so halb am Rande verfolgt auf dem Sofa. Premier League lief parallel, Formel 1, war ein toller Sonntag für Sportfans. Aber als ich das dann so mitkriegt habe, Moment mal, die haben jetzt beide einen Doppelpack schon gemacht und dann machen sie beide auch noch das dritte, um tatsächlich
Robert
gleich
Glatzel
zu ziehen.
Robert Glatzel in der fünften Minute der Nachspielzeit
ja
per Elfmeter.
Ja, ja. Also ja, schade für Haris Tabakovic. Wir haben ihn ja letzte Woche auch zum Interview getroffen und da hat er auch durchblicken lassen, dass ihm das schon was bedeuten würde, so die Torjägerkanone. Und ja, wie das so ist als Sportler, wenn man das jetzt so teilen muss, ne, dann ist das irgendwie so ein bisschen schwierig. Was ich bei Tabakovic dieses Jahr nochmal besonders bemerkenswert fand, war, dass er ja schon ein klares Tief hatte Ende letzten Jahres, ne? Im November, Dezember, das war echt eine Phase, da lief wenig zusammen, hat er nicht getroffen, man hat ihn auch teilweise kaum gesehen auf dem Platz, aber er hat das überstanden, er hat sich rausgearbeitet da, dass jeder Stürmer kennt das, wenn es so ein Tief gibt und mal irgendwie nichts klappen will, aber da dann wieder so rauszukommen und so stark in der Rückrunde zu performen, das ist echt eine Leistung, die ihm ermöglicht, diese Saison wirklich als gelungen zu betrachten.
Du hast gerade gesagt, wir haben ihn zum Interview getroffen. Wenn ihr da draußen wissen möchtet, was zum Beispiel sein schönstes Tor dieser Saison war oder wie er sich so in Berlin eingelebt hat und wie viele Winter er hier noch aushalten könnte, auch so im Hinblick auf weitere Jahre im blau-weißen Trikot, dann lest das gerne nach auf morgenpost.de. Es war, ist einfach auch ein guter Typ. So, wenn
genau,
man sich gut,
ist voll das gute Gespräch. Also hat voll sympathisch gewirkt und hat das gut gemacht, ja.
Er ist, ich habe heute auf der Zugfahrt von Osnabrück zurück nach Berlin einfach alle Zahlen durchwühlt, die ich so finden konnte.
Da hat man auch Zeit, um Zahlen zu durchwühlen.
Nur das Internet wackelt ein bisschen in Ostwestfalen. Er hat nicht nur die meisten Tore geschossen, er hat auch die meisten Torschüsse der Berliner in der Liga abgegeben. Es waren insgesamt 92 und hat insgesamt in dieser Saison Pokal und Liga zusammengenommen 25 Tore geschossen und 5 Vorlagen gegeben. Und es war spannend. Er hat auch die meisten Fouls begangen. Dafür ist er aber nicht der mit den meisten gelben Karten, wie wir letzte Woche gelernt haben.
Ja, gut, als Stürmer hältst du natürlich schnell mal hier und da irgendwie beim anlaufenden Fuß drauf. Das kann ich mir schon vorstellen, dass da so das eine oder andere Foul zustande kommt. Aber ja, auch diese Torschussquote ist ja stark, 92 Torschüsse, ne? Das heißt ja auch, er ist für mehr gut als nur die Chancen zu verwandeln, sondern auch zu kreieren. Letztendlich, er strahlt echt Gefahr aus. Man muss aber natürlich auch sagen, 22 Tore, okay, ist jetzt eine gute Zahl, aber da geht auch noch was nach oben, oder? Also für nächstes Jahr in der zweiten Liga, da geht noch ein bisschen was. Ne?
Ich habe noch eine Zahl gefunden und zwar ist er nach Marc Kempf der Profi mit den nach Kempf der Profi mit den meisten gewonnenen Kopfballduellen und aber auch der mit den meisten verlorenen Kopfballduellen.
Ja gut, wenn man in 35 Kopfballduelle pro Spiel geht, wie Haris Tabakovic wahrscheinlich. Ne? Dann
genau.
Kommen auch ein paar Verlorene bei rum, aber es ist ja so ein Spielertyp, den du einfach brauchst in der zweiten Liga. Genau. Ne? So ein bulliger Mittelstürmer, der Tore macht, aber der auch Bälle festmachen kann da vorne. Und das hat er echt gut gemacht dieses Jahr.
Er ist ein Stürmer, wie Hertha ihn lange nicht hatte und wie sie ihn herbeigesehnt haben in West End. Und was mir besonders aufgefallen ist, schon in den ersten Spielen, war seine doch sehr unkonventionelle Gangart. Wenn er sich so in Schwung setzt, in Bewegung setzt, dann ja. Sieht das manchmal so ein bisschen unbeholfen aus, bis er seine dann doch sehr langen Gräten alle sortiert hat. Mhm. Und ich habe aber auch, und das passt zu dem Zahl mit den meisten Fouls, dass er dann doch der ist, der so am Mittelkreis sehr häufig versucht, die Bälle festzumachen und da dann aber auch mal ein kleines Foul einsetzt, mal zieht, mal
ja, klar, ne?
Das, tritt, mal drückt oder sowas.
Nicht vermeiden,
das ist so
Liga,
sehr typische, ja. Also das sind so die Situationen, die von ihm hängen geblieben sind bei mir. Mhm. Nicht unbedingt die Tore immer, sondern halt auch das, was er arbeitet auf dem
genau.
Platz.
Und ne, er sagte uns ja letzte Woche in der zweiten Liga, das sind alles Männer, die da rumlaufen. Also da wird richtig zugepackt.
Ich habe auch noch keine Frau gesehen.
Also das wäre außergewöhnlich in der Tat, aber er hat diese Spielweise, die in der zweiten Liga gefordert ist, total schnell, super gut verkörpert. Und wenn er denn bleibt in Berlin, können wir uns, glaube ich, für nächstes Jahr noch auf eine Menge freuen bei ihm.
Guter Punkt. Er hat sich etwas zurückhaltend geäußert dahingehend. Es steht angeblich im Raum, dass er seinen Vertrag, der bis 2026 läuft, vorzeitig verlängern könnte. Er hat auch gestern in der Mixzone nochmal gesagt, ich mache jetzt erstmal Urlaub und dann reden wir weiter. Also das bleibt spannend, hängt natürlich auch von den Angeboten ab, die da vielleicht eintrudeln. Und dann sind wir halt schon bei einem anderen ganz großen Gewinner dieser Saison.
Ja, Fabian Reese.
Fabian Reese. Möchtest du erst deine Eloge halten
also,
oder soll ich?
Ja, wir haben ja schon viel über ihn gesprochen und auch
eigentlich
häufig
wir alle
und ausführlich
schneiden können.
Genau, irgendwie so ein Reese-Best-of. Vielleicht, wenn wir Langeweile haben über die Sommerpause, das wäre doch mal was. Deswegen, ich will jetzt gar nicht nochmal die ganze Rolle wieder abspielen. Ich habe auch eine gute Zahl gefunden, die das, finde ich, sehr eindrücklich zusammenfasst, was Fabian Reese für ein Spieler ist für Hertha BSC, was er für eine Rolle hatte. Er hat die meisten Flanken aus dem Spiel in der zweiten Liga geschlagen, mit Abstand 170. Der zweitplatzierte Spieler, Timen Goppel von WN Wiesbaden, hat 112.
Ja.
Ne? Also was das für eine Lücke ist, daran sieht man einfach, was Fabian Reese für eine Aktivität ausstrahlt, was das für ein Motor ist in Herthas Spiel, wie er die Offensive immer wieder ankurbelt. Und man hat ja immer wieder diese Szenen vor Augen, wie so ein bisschen die Köpfe runtergehen und dann steht Fabian Reese da als Motivator und schiebt das nochmal an. Und da geht er halt eben auch selber voran, ne? Mit eigener Leistung. Und deswegen ist das der Spieler der Hertha-Saison, keine Frage.
Machen wir beim Zahlenspiel nochmal ein bisschen weiter. Er hat nicht nur die meisten Flanken aus dem Spiel, er hat auch mit Abstand die meisten Offensivzweikämpfe geführt und gewonnen und die meisten Ballrückgewinne. Er hat die meiste Spielzeit mit 2977 Minuten und das, obwohl er ja nach der Rückrunde und vor der Winterpause kurz aussetzen musste.
Aber auch das ist ja der, ich erinnere mich noch gut, nach dem Pokalspiel gegen den HSV, wo er ja wirklich gerannt ist bis zum Umfallen und wo dann auch Paul sagte, ich glaube, wir müssen jetzt das erste Mal in diesem Jahr, da folgt ja dann das Ligaspiel in Kaiserslautern drauf, ich glaube, wir müssen das erste Mal in diesem Jahr Fabian Reese von der Bank bringen. Das war bis zu dem Zeitpunkt noch überhaupt nicht passiert, ne? Immer Startelf. Mhm. Und dann haben sie ihn tatsächlich von der Bank gebracht, ja, und es war eine erste Halbzeit so dermaßen zum Vergessen.
Ich erinnere mich, ja.
Er kam zur Pause dann und hat das Spiel gedreht, natürlich, was Fabian Reese halt so macht. Aber trotzdem, also dieses mit der Spielzeit natürlich, er war eigentlich immer da, ne? Er geht immer voran.
Er war auch, was seine Passstruktur angeht, essentiell für die Spieleröffnung. Und wenn Reese auf dem Platz stand, hat Hertha die meisten Tore geschossen, insgesamt 78. Von diesen 78 haben wir aber natürlich nicht alle gezählt. Also ich glaube, es waren irgendwie 54, die davon dann wirklich gezählt haben. Und insgesamt 13 Tore und 17 Vorlagen, wenn man Pokal und Liga zusammennimmt. Das ist dann halt auch schon eine ordentliche Nummer. Die beiden Fußballgötter, wie sie im Olympiastadion ja gern genannt werden, wollten ja zusammen auf 50 Scorerpunkte kommen. Das hatten sie schon ein paar Wochen vor Ende der Saison erreicht. Woran ich mich im Zuge von Reese noch erinnert habe, war das Trainingslager in Zell am See letztes Jahr im Sommer, als er schon kam und man sich schon dachte so, mal schauen, ne, war ja auch jetzt ein Transfer noch, der weiter zurücklag und der ja eigentlich auch mit dem Ziel Bundesliga kommen sollte und so. Trainingslager, er trumpft auf. Damals die Traumachse mit Marco Richter. Die beiden haben so gut funktioniert.
Ja, ja.
Und dann ging Marco Richter und man dachte sich so, mal gucken, wie Reese sich jetzt zurechtfindet. Ja, dass ich halt den nächsten gesucht, so ungefähr. Ne? Also das war schon sehr faszinierend, wie schnell er auch so zum Publikums- und auch zum Trainerliebling geworden ist, weil er einfach mit Leistung überzeugt hat. Ich erinnere mich auch im Trainingslager Pal Dardai, wie er sagte, so, der ist hier ab Tag 1 und der ackert einfach und der macht immer den Extrameter und der zeigt halt, hey Leute, ich hab Bock. Also das war einfach schon sehr, sehr schnell, sehr, sehr eindrücklich, dass das einer sein kann, der eine sehr, sehr große Rolle in dieser Saison spielen wird. Und er ist einfach auf und neben dem Platz eine Bereicherung. Da sind wir uns, glaube ich,
genau, das ist nämlich der Punkt, neben dem Platz. Ne? Das kommt ja auch noch dazu. Er steht für Werte ein und er gibt sich da so offensiv in diesem Themenbereich neben dem Feld wie kaum ein anderer Fußballprofi. Und auch das ist eine ganze Menge wert, ne? Dass wir in so einer Zeit, in der wir leben, solche Vorbilder im Fußball haben. Das finde ich stark. Natürlich, auch diese Position wird wieder untermauert durch seine Leistung, die er bringen würde. Wer weiß, wenn er keine Leistung bringen würde, dann würden auch wieder ganz schnell da die ersten Unkenrufe kommen. Aber so,
mal aufs Spiel.
Genau, so genau. Ne, passt einfach alles zusammen. Ich möchte mal einen Kritikpunkt anbringen, dass Bitte. Das hier nicht zu einer Fabian Rehse-Eloge wird.
Das Spiel in Osnabrück.
Ich kann, das Spiel in Osnabrück mit Sicherheit, aber ja. ich kann seine Kommunikation, die er in den letzten Wochen fährt, nicht so ganz verstehen irgendwie. Also diese ganze Nummer, er hat seinen Vertrag verlängert im Februar und hat damit ja eine riesengroße Euphoriewelle ausgelöst. Und dass er jetzt so ein bisschen so rumeiert, das finde ich irgendwie ein bisschen fragwürdig. Klar, ich kann so diese reine Perspektive aus Profisicht kann ich total verstehen, dass er sich die Option offen halten will, dass er natürlich irgendwann Bundesliga spielen will. Aber wenn er erst sagt, hey, ich bin hier Herthaner, Berlin und so weiter und so fort und dann immer noch so die Fans so zittern zu lassen.
Das Hintertürchen offen hält.
Das finde ich ein bisschen seltsam irgendwie, ehrlich gesagt. Oder wie geht es dir damit? Ist das?
Naja, also ich kann es halt insofern verstehen, als dass eigentlich ja sich jeder schon gefühlt damit abgefunden hat, dass er gehen wird, weil so jemanden zu halten, das ist einfach sehr, sehr schwierig, beziehungsweise das hat in den letzten Jahren einfach nicht funktioniert bei Hertha. Ich fand es ganz spannend, dass Pal Dardai gesagt hat, er hätte mal mit Vedat Ibisevic über dieses Thema gesprochen und Vedat Ibisevic hat gesagt, hier gehen immer die guten Leute. Du musst die guten Leute halten, wenn du irgendwas aufbauen willst und wenn du was erreichen möchtest. Und das wäre jetzt so ein Knackpunkt, wo du sagen müsstest, du musst Rehse halten, damit du hier was aufbauen kannst und aufsteigen kannst. Jetzt ist natürlich die Frage, gerade bei Hertha, das Finanzielle. Und ich glaube, das ist auch was, was Fabian Rehse bewegt. Der weiß natürlich auch, dass wenn ein Verein um die Ecke kommt und das ein oder andere Millionchen zahlt, dass der Verein dann nicht sagt, nee, bleib doch lieber. Also dazu ist halt sind die finanziellen Zwänge auch einfach zu groß. Und was ich ganz taktisch interessant fand, war diese Aussage, die er in dem Podcast From Done to Dare mit Arne Friedrich hinterlegt hat, dass er zum Beispiel gesagt hat, diese Vertragsverlängerung, die war, um ein Zeichen in die Mannschaft zu senden, ich glaube an uns, wir können das schaffen mit dem Aufstieg, zu einer Zeit, als es eben noch möglich war. Natürlich hat er auch gesagt, ja, er hat natürlich auch gesehen, dass die Fans das draußen als treue Bekenntnis zum Verein aufgenommen haben, aber es war halt wirklich eher das Signal an die Mannschaft. Das ist natürlich auch schon mal so ein dezentes Zurückrudern nach dem Motto, hier, guck mal, das war eigentlich der Grund und vielleicht kommt ja im Sommer was. Und ich bin wirklich, wirklich gespannt, was im Sommer passiert. Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass er bleibt und ich würde mich gerne irren.
Also eins steht fest, wenn er bleibt und wenn auch Tabakovic bleibt, dann kann sich die zweite Liga nächstes Jahr warm anziehen, glaube ich. Ne? Dann ist das eine Offensive.
Wunderbares Schlusswort unter diese beiden.
Genau.
Ja, möchtest du zuerst deinen anderen Gewinner oder soll ich zuerst meinen anderen Gewinner?
Schieß los. Wer ist dein dritter Gewinner?
Ich habe den meistgefaulten Spieler von Hertha BSC als Gewinner.
Oh, da bin ich jetzt aber gespannt.
Tja, was meinst du, wer ist das wohl?
Muss ja jemand sein, der in Dribblings geht, der aktiv auf dem Weg nach vorne ist, der aber auch viel auf dem Platz steht. Dann, ne? Deswegen Ibo Masa kann es nicht sein,
richtig,
weil er nur die Rückrunde gespielt hat.
Richtig.
Palko Dardai, Martin Winkler.
Ja, du kannst nicht einfach alle Namen nennen, wir ja fast alle.
Erzähl's mir.
Martin Winkler ist es.
Martin Winkler, tatsächlich, ja.
Und dafür war auch das Spiel gegen Osnabrück sehr eindrücklich. Martin Winkler ist nicht nur der meistgespaute Spieler von Hertha BSC, er ist auch der drittschnellste Spieler der gesamten Liga mit Top-Werten bei Sprints von 36,17 km/h. Und da sind wir nämlich bei der Krux, und das hat man in Osnabrück auch gesehen, er ist unfassbar schnell und die Spieler schaffen es einfach nur, ihn zu bremsen, wenn sie ihn faulen.
Ja.
Und es war auch in Osnabrück so, Martin Winkler lag so oft auf dem Boden, hat sich die Fußgelenke gehalten, wurde gezogen, wurde, ich weiß nicht was alles, der war irgendwann, hatte der glaube ich gar keinen Bock mehr, weil der wirklich nur gefoult wurde. Und das ist, anders kommst du so einem schnellen Spieler eben nicht bei. Und ich finde es halt einfach interessant, dass er dann doch so ein bisschen der unauffällige Gewinner ist, weil ich meine, jeder über Fabian Rehse gesprochen hat auf der anderen Seite, auf dem Flügel, aber der andere Flügel war unfassbar beständig. Also klar, Martin Winkler hat nicht jedes Spiel gemacht, hatte auch kleine Verletzungspausen und auch mal ein kleines Leistungstief, aber nichtsdestotrotz hat er einen wahnsinnigen Schritt gemacht dieses Jahr und man darf nicht vergessen, er ist erst 21 und ein ganz klassischer Vertreter des Berliner Wegs, raus aus der Kaderschmiede, rein in die Profis und sofort gezeigt, dass das kann. Er ist auch wahnsinnig gewachsen durch sein Ausleihgeschäft in der vergangenen Saison. Also das ist jemand, der hat unfassbares Potenzial und eine richtig, richtig gute Zukunft vor sich bei Hertha. 5 Tore und 5 Vorlagen, die Konstanz fehlt, ich habe es gerade gesagt, aber das ist so ein bisschen wie bei Pascal Clemens, worüber wir letzte Woche gesprochen haben, dass es halt auch okay ist, in dem Alter und in der Phase der Karriere noch Tiefs zu haben, um dann vielleicht auch wieder noch stärker zurückzukommen.
Ich habe, der Name Martin Winkler taucht bei mir auf der Verliererseite auf, aber nicht als klarer Verlierer.
Oh,
also deswegen,
ja, okay.
Ich will ihn jetzt nicht, wir können, sollen wir jetzt die Kontroverse entfalten oder soll ich erst meinen dritten Gewinner nennen?
Mach deinen dritten Gewinner.
Mein dritter Gewinner ist Ibo Maser. Aus so einer langfristigen Verletzung, wie er hatte, so zurückzukommen, dass er also seit seinem Comeback jedes Mal gespielt, entweder Startelf oder Einwechselspieler, jedes Mal eingesetzt, bis jetzt, letztes Spiel in Osnabrück, weil er bei der U19 gebraucht wurde, so wieder aus dieser Nummer rauszukommen, ne? In der Sommervorbereitung war er auf einem richtig guten Weg, dann kam die Verletzung, aber dann war er voll da und er ist ein Spieler für dieses gewisse Etwas, finde ich. Er sorgt für Kreativitätsmomente, das hat Hertha lange gefehlt in der Hinrunde, und das tat einfach gut in der Rückrunde jetzt auch. Okay, ich glaube, so ein Tor, zwei Vorlagen, aber in dem Alter mit so einem Selbstverständnis auch auftreten. Das Selbstverständnis geht manchmal dann ein bisschen zu weit, sodass es zu der einen oder anderen verdienten Standpauke von Pal Dardai führte vor Ivo Maser. Ich erinnere mich da an ein Heimspiel, Hannover war es neulich. Ne?
Ja.
Ja, das ist ein Thema, aber diese Kreativität und diese Anlagen im Offensivdribbling, auch diese Torgefahr, die daraus auch resultiert, das ist nicht alles nur Schickimicki 1, 2, 3, sondern da geht's richtig nach vorne, geht's richtig aufs Tor zu. Das ist eine Qualität, die Hertha entweder in der nächsten Saison sehr weiterbringen wird oder die im Sommer die klammen Vereinskassen füllen wird.
Ich bin da ganz bei dir. Ich habe ihn bewusst nicht auf die Gewinnerseite gesetzt, weil ich ein bisschen Reibung erzeugen wollte hier. Und ich glaube auch, ich habe das vor 2, 3 Spielen, glaube ich, in der Einzelkritik geschrieben, dass Ivo Maser zum echten Problem wird, weil er einfach so gute Leistungen relativ schnell nach seiner Verletzungspause gezeigt hat, dass er wirklich viel Interesse
Und das trotz, der hat ein halbes Jahr gefehlt, die Zahl seiner Interessenten wird nicht kleiner, das ist echt stark. Ja.
Ich glaube, dass Hertha gut daran tun würde, ihn zu halten, weil er wirklich Potenzial hat, weil er ein Umfeld hat, in dem er auch wachsen kann. Ich weiß nicht, ob er schon bereit dazu ist, aus diesem Umfeld auszutreten. Das ist so ein bisschen, wie wir es letzte Woche und vorletzte Woche auch hatten, bei Pascal Clemens zum Beispiel oder auch bei Linus Gechter. Ich glaube, dass es ihm gut tun würde, noch mindestens ein Jahr zu bleiben und dann zu schauen, was geht, weil er ja auch noch wirklich jung ist, 18, 19. Das ist dann auch okay, wenn man vielleicht den Schritt noch ein bisschen später wagt. Und ich bin mir sicher, dass sich dadurch nichts an seiner guten Konstitution verändern wird.
Ne, das Thema Alter ist eins, aber ich habe ihn ja auch heute Morgen bei der U19 nochmal gesehen und da standen Kjell Wärtchen und Paris Brunner auf dem Platz, aber Ibo Maser war mit Abstand der beste Fußballer da auf dem Platz, das hat man echt gesehen. Und auch wenn er natürlich nicht so eingebunden war in die Mannschaft, das ist ja klar, wenn man da so hinzukommt, aber was der da für Momente erzeugt hat heute, das hat seinesgleichen gesucht.
Dann gehen wir mal zu den Gewinnern.
Verlierern. Ja. Es geht immer weiter mit den Gewinnern.
Nur Gewinner bei Hertha. Ja, hau du mal raus.
Ja, ich habe es eben schon angedeutet. Ich habe auf meiner einzigen Verliererposition in dieser Positionsgruppe habe ich zusammen Martin Winkler und Palko Dardai aufgeschrieben.
Ja.
So die beiden zusammen. Du hast es eben schon gesagt, Martin Winkler hatte auch seine Momente, keine Frage. Deswegen war mir das, die waren mir beide zu gut dafür, um so einen vollen Verliererpunkt zu geben, sozusagen. Aber
teilen sich den jetzt.
Genau, jetzt teilen sie sich den, also so zusammengenommen, das war mir irgendwie auf lange Sicht zu wenig auf dem rechten Flügel da. Und gerade insbesondere in der Hinrunde haben sie sich unfassbar hinter Fabian Reese versteckt, wirklich. Da, ich glaube, es hat Hertha echt vieles gekostet, dass ich alles so auf Reese konzentrieren konnte. Und klar, es gibt dann immer wieder Momente, wo sie rausstechen. Es gab sogar Momente, wo beide rausgestochen haben, Heimspiel gegen Rostock. Aber diese Konstanz und die du brauchst und du musst einfach, wenn du auch so ein Mittelstürmer hast, du musst über beide Seiten kommen und immer wieder haben sie ja gezeigt, dass sie es eigentlich können, aber sie haben es eben nicht dauerhaft so abgerufen und das fand ich irgendwie aus Fernperspektive ziemlich frustrierend, so dass das nicht geklappt hat auf lange Sicht. So, ne? Klar, sie sind jung, aber auch beide geben sich immer so fast ein bisschen verschlossen nach außen und da geht doch irgendwie geht doch mehr insgesamt, ne? Und man weiß doch, dass da mehr drin ist. Ich erinnere mich an den Moment auf der Mitgliederversammlung im Oktober war es, glaube ich, als Zecke Neuendorf die Vertragsverlängerung von Martin Winkler verkündet hat und der Saal hat gekocht. Also die Leute lieben ihn, aber da muss er auch ein bisschen mehr hinter sitzen, auf und neben dem Platz. Da sind wir jetzt wieder bei beiden Bereichen. Also das kann eine Identifikationsfigur werden, aber er hat es irgendwie nie so richtig abgerufen und dann geht doch schnell der Kopf immer runter und ja, da würde ich mir irgendwie ein bisschen mehr wünschen.
Ja, spannend. Ich finde, man muss immer schauen, woher Hertha kommt. Flügelpositionen oder Flügel waren in den letzten Jahren immer irgendwie ein Problem. Und wenn dann im Sommer geguckt werden musste, wo nachjustiert wird, war immer der Flügel und irgendwie wurde das nie so richtig zufriedenstellend besetzt. Deshalb war es jetzt diese Saison plötzlich überhaupt kein Problem mehr, weil man ja mit Martin Winkler und Palko Dardai immer jemanden hatte, wo man auch ein bisschen tauschen konnte. Wenn der eine nicht konnte, konnte der andere. Palko Dardai wurde auch immer mal in die Mitte gezogen. Das ist was,
wo ich ihn deutlich stärker fand übrigens als auf dem Flügel.
Ja, aber, ja. Und wenn Palko Dardai eine Position fest bekommt, könnte ich mir vorstellen, dass seine Qualität noch zuverlässiger abgerufen werden kann. Mhm. Wenn er eben nicht so immer zwischen diesen beiden Positionen wackelt, mal Mitte, mal ja. Flügel. Ich glaube, das ist für ihn vielleicht so ein Faktor Sicherheit. Mhm. Bin gespannt, wo der neue Trainer ihn sieht, wo er sich auch selbst lieber sieht. Martin Winkler ist der klassische Flügel und ich finde, ja, ich habe es ja vorhin schon gesagt, warum er für mich ein Gewinner dieser Saison ist. Ich kann einen Punkt verstehen, aber man darf immer nicht vergessen, dass der Junge noch 21 ist. Ich finde, der wirkt viel reifer, als er eigentlich qua seines Alters gerade erst ist. Aber er war ja auch hier Testimonial beim Sondertrikot. Das war schon, glaube ich, mal so ein Schritt. Hey, ich zeige mich mal, ich bin
genau,
mal
das,
irgendwie...
Ich glaube, das tut ihm gut. Das ist ja nicht nur, dass wir was zu schreiben haben, sondern generell, das hilft ja auch der Persönlichkeitsentwicklung weiter, dass man sich mehr traut, irgendwie auf und neben dem Platz. Ich glaube, sowas ist auch der sportlichen Entwicklung ganz zuträglich. Aber auch Thema Palko Dardai nochmal, der hat ja immer lichte Momente, aber dann taucht er auch mal wieder komplett ab über so ein Spiel. Und ich weiß jetzt nicht, wie gesagt, ich habe es gestern nicht in voller Länge gewarnt. Er hat das frühe Tor gemacht.
Ja, da stand er goldrichtig in dem Moment.
Genau, und dann auch gegen Rostock war es ja auch ähnlich irgendwie. Er macht dann ein frühes Tor und dann ist wieder gar nichts so zu sehen. Und dann muss, gerade wenn du aufsteigen willst, dann musst du Dauerdruck ausüben, dann musst du da richtig Feuer geben. Und das war mir ein bisschen zu wenig dieses Jahr.
Gut, Steigerungspotenzial für die neue Saison.
Auf jeden Fall.
Das war's mit deinen Verlierern?
Das war, ich habe keine anderen Verlierer.
Oh Gott, du warst ja bisher völlig glücklich.
Ich habe 86 Tore. Was willst du? Okay, schieß mal los.
Ich habe nämlich einen, der nicht so viele Tore geschossen hat, wie man sich das von ihm erhofft hatte. Smail Prewijak. Auch mit hohen Versprechen irgendwie gekommen, war so ein bisschen der Stürmer, der auch eine Lücke füllen sollte. Hat insgesamt 4 Tore und 2 Vorlagen gegeben, war aber auch nicht so richtig auf einer Position zu finden. Er hat seine Rolle nicht so richtig gefunden. Mal hängende Spitze, mal noch weiter hinten, mal Doppelspitze, mal einzige Spitze, so richtig. Und ich meine, es ist sauschwer hinter so einem Top-Stürmer-Torjäger wie Tabakovic als zweiter Stürmer rumzudümpeln. Und wir dürfen nicht vergessen, es gab ja auch noch Florian Niederlechner. Aber ich finde, wenn er dann auf dem Platz stand, fehlte mir auch so die Präsenz. Dieses, so, ich stehe jetzt und jetzt geht's los mit der Torjägerei. Also es war einfach nicht so dieses Selbstverständnis, was ich von einem Stürmer erwarte. Er ist auch nicht der Lautsprecher. Wir hatten nach einem oder anderen Spiel mal die Gelegenheit, mit ihm zu sprechen. Er ist eher der zurückhaltende Typ. Aber ja, ich weiß nicht, ich glaube, da musst du, gerade wenn du so einen Konkurrenzkampf auf dieser Position hast, einfach noch ein bisschen mehr Statement setzen. Und jetzt zuletzt hat er fast gar nicht mehr stattgefunden. Er war angeschlagen, verletzt, stand lange nicht im Kader. Dann war er jetzt in Osnabrück mit dabei, hat aber nicht gespielt. Also das fand ich einfach ein bisschen mau.
Ja, aber guter Punkt, genau, was du sagst, ne, dass er nie so richtig die Rolle gefunden hat. Das ist ja auch irgendwie dann ein Thema, was man Trainerstab anlassen kann, vielleicht auch ihm selbst. Man weiß ja nicht, wie es dazu kommt, zu diesen Punkten. Aber wenn du eine Rolle hast, es wird ja im deutschen Fußball gerade auch durch den Bundestrainer viel über Rollenverteilung gesprochen. Und ich glaube, dass das hilft, wenn du so eine klare Rolle definierst. Die hatte er wirklich einfach nicht. Ne? Deswegen war es auch schwer, glaube ich. Aber klar, keine Widerrede. Also ich kann das schon verstehen, dass man den als Verlierer einordnet.
Der größte Verlierer der Saison ist aber jemand anderes. Und das finde ich übrigens mannschaftsübergreifend den größten Verlierer. Ich weiß, dass ich diejenige bin, die hier immer predigt, man muss die Jungen auch ein bisschen in Schutz nehmen in ihrem Alter und Co. Aber ich finde,
ja, das ist keine 5 Minuten her, genau.
Unabhängig vom Alter ist es tatsächlich der Richard Arndt.
Ah, okay.
Hattest du gar nicht auf dem Schirm, ne?
Hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm, aber auch nicht so. Ja, aber das, weil er halt immer so unter dem Radar fliegt.
Genau, er ist das Sorgenkind der Berliner, eigentlich auch der klassische Vertreter des Berliner Wegs, wenn man aus der eigenen Jugend hochgekommen etc. beziehungsweise eigentlich gar nicht so diese Talenteschmiede durchgelaufen, dann zu Hertha gekommen. Aber dieser Berliner Weg, der war für ihn in diesem Jahr enorm steinig. Er wollte im Sommer weg, durfte nicht, das hat für Unmut gesorgt, da mussten auch einige klärende Gespräche geführt werden. Er hat so gar nicht eingesehen, dass er sich jetzt dann doch wieder in diese Mannschaft eingliedern soll. Es gab mehrfach auch Probleme mit zu spät zum Training gekommen und solche Späßchen. Er hatte nur 5 Startelf-Einsätze in der Liga, dazu enorm viele Kurzeinsätze. Am Ende kommen 2 Tore und 1 Vorlage heraus. Und das große Manko, was man so über sein Spiel stellen kann, ist einfach, dass er zu eigensinnig unterwegs ist, zu wenig auch das Auge für den Mitspieler hat. Das hat man vor allem auch in Osnabrück nochmal gesehen. Wenn du weißt, dass dein Stürmer die Torjägerkanone gewinnen kann und in der Halbzeit schon in der Kabine gesagt wurde, hier Čolić und Glatzel haben zweimal getroffen, das wird eng, dann tue ich alles, um diesem Stürmer die Bälle vor die Füße zu spielen. Und das hat Scherhand nicht gemacht. Er war sehr eigensinnig unterwegs, wollte den Ball unbedingt selbst aufs Tor bringen, hat wirklich auch verfrüht irgendwelche Versuche abgegeben. Und das ist genau das, was ihn die ganze Saison auch begleitet hat. Und wenn dann, er ist so ein Dribbler, er will dann auch irgendwie in den Zweikampf gehen, ist dann aber ein bisschen zu wenig druckresistent. Und ich finde, er hat selten Werbung in eigener Sache gemacht.
Ja, du hast völlig recht natürlich, du hast mich so ein bisschen ertappt. Wie gesagt, ich habe ihn völlig übersehen. Ich habe mir eben sogar aktiv ja nochmal die Kaderliste aufgerufen mit den Offensivspielern und selbst da habe ich ihn irgendwie übersehen.
Ja, aber auch sinnbildlich,
weil er, oder? Ja, genau, das ist total sinnbildlich. Also er hat eine ungeheure Qualität, keine Frage. Aber gerade auch als junger Spieler, wenn du dann reinkommst als Joker, dann musst du dein ganzes Herz da auf dem Platz lassen. Und ich habe immer so das Bild, was ich von Scheren vor Augen habe, ist, ich mache ein Dribbling, okay, Ballverlust, ja, stehen bleiben. Ne?
Mist.
Kopf runter, so.
Ja.
Und das ist zu wenig. Kriegt er noch eine neue Chance? Was glaubst du?
Ich bin wirklich gespannt.
Oder?
Ich finde, da gibt es deutlich, ich finde, er hat jetzt kein so wahnsinniges Alleinstellungsmerkmal. Mhm. Das sind Talente, davon gibt es mehrere.
Ja.
Und da finde ich einen Ivo Maša zum Beispiel deutlich stärker schon
absolut.
In dem Alter.
Ja.
Ich bin gespannt, was im Sommer passiert. Ich könnte mir vorstellen, wenn tatsächlich noch eine Anfrage kommen sollte, dass man dann anders darüber denkt bei Hertha. Die Frage ist nur, ob so eine Anfrage kommt, weil er in dieser Saison eben nicht so wirklich zeigen konnte, was er kann.
Ja, das wird spannend.
Ich habe noch den Achterbahnfahrer der Saison. Was hast du noch?
Ich habe noch zwei Sommerrätsel.
Oh, schön. Mensch, nehmen wir erst den Achterbahnfahrer, dann machen wir
das
Rätsel. Mein Achterbahnfahrer der Saison ist Florian Niederlechner.
Mhm.
Und ich hoffe wirklich, dass er einen starken Magen hatte diese Saison, weil das war extrem auf und ab. Nicht so wahnsinnig stark gestartet. Dann die Hochphase im November, Dezember, genau dann, als Tabakovic seine Flaute hatte. Da hat er innerhalb von 4 Spielen in Folge 6 Tore gemacht, unter anderem diesen Dreierpack gegen Elversberg.
Und das war auch dieses Fallrückzieher-Tor. War das auch
richtig,
Elversberg?
Richtig.
Oder,
oder war das nicht
Kaiserslautern?
War das Kaiserslautern?
Genau, stimmt. Ja,
genau.
Richtig.
Dann aber war er danach zwei Spiele rot gesperrt zum Auftakt in die Rückrunde und hat danach wirklich nicht mehr so eine große Rolle gespielt. Das war auch so ein bisschen so ein Bruch. Aber er ist ein unfassbar guter Typ, der auch in der Mannschaft unfassbar wichtig ist.
Ja.
Also auf und neben dem Platz, einfach von seiner Routine her, von seiner Erfahrung her, auch wenn er auf den Platz kam, wenn das Spiel schon längst entschieden war oder wenn es doch noch was brauchte, konnte er immer so ein paar Impulse setzen. Nicht so zuverlässig, wie es vielleicht gebraucht hätte, aber ich glaube, dass er nächste Saison ganz, ganz wichtig wird.
Ja, und wie du sagst, ein guter Typ auch, glaube ich, so, ne? Allein dafür, ich möchte meine Hand für ihn ins Feuer legen, allein für die Szene in der Hertha-Dokumentation von dieser besagten roten Karte nach dem Osnabrück-Spiel oder während des Osnabrück-Spiels, wie er da so vom Platz geht und scheiß Videobeweis, das gibt's doch nicht und so. Da hat man einfach echt mal gesehen, was das genau, was einfach für ein Mensch ist und dass er den Fußball richtig liebt und lebt.
Genau.
Ja.
Dann, oder ich bin ganz gespannt, ich liebe Rätsel.
Zwei Sommerrätsel. In dem Sinne, dass wir uns irgendwie alle mal so ein bisschen fragen müssen, was mit diesen Personalien auch so geschieht, meine ich.
Okay.
Also da gibt's irgendwie Ansätze, finde ich, aber es ist völlig unklar, wie dieser Weg so weitergehen kann. Der erste Name, den ich aufgeschrieben habe, ist Gustav Christensen.
Spannend.
Ich hab den oft so als Einwechselspieler wahrgenommen und er hat mir eigentlich immer ganz gut gefallen, finde ich. Also anders.
Oft ist aber auch relativ, ne?
Ja, ne? Er war ja zuletzt jetzt überhaupt nicht mehr im Kader.
Genau.
Aber ich meine, so in dieser Zeit, wo er dann eben gespielt hat, finde ich, hat er immer einen ganz guten Eindruck irgendwie gemacht. Auch so vom Gesamtauftreten her irgendwie halt anders als zum Beispiel Derrick Scherhand. Wer weiß, was dann im Training passiert ist oder so, dass er überhaupt nicht mehr im Kader kam. Aber jetzt ist eben das erste Jahr vorbei in Berlin, in der neuen Liga, in einem neuen Land. Ich glaube schon, dass man davon noch was erwarten kann im nächsten Jahr so, ne?
Glaube ich auch. Hatte auch eine Kopfverletzung.
Ja, ja.
Ich glaube, da mussten sie auch echt ein bisschen vorsichtig sein mit Gehirnerschütterungen und so. Deshalb war er zwischendurch mal raus, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Ich hab heute wirklich viel über die Offensivspieler gelesen, aber über Gustav Christensen jetzt nicht. Deshalb muss ich das jetzt gerade mal so aus meinem Gedächtnis abrufen. Aber du hast auf jeden Fall recht. Ich weiß, dass Anfang der Saison die Meinungen auch wirklich hoch waren über ihn und da auch gesagt wurde so, hey, auf dem Flügel wirklich einer, auf den du dich dann auch mal verlassen kannst, wenn es um Einwechselspieler geht. Aber da waren dann eben Martin Winkler und Paco Dardai doch wieder noch ein Stück stärker. Ich finde auch, er war in der U23, glaube ich, auch viel unterwegs. Ich weiß nicht, hast du da noch irgendwie reingeguckt?
Ich habe jetzt dazu keine Details gesehen, ne? Aber auch allein, also dieses ganze Auftreten, und das ist jetzt natürlich immer ein bisschen klischeebehaftet, aber hey, die Dänen mischen gerade die Bundesliga auf und so, irgendwie eine spannende Fußballnation. Ich glaube, dass das Hertha gut tun kann, wenn die auch noch so einen Dänen da auf der rechten Außenbahn zum Flügel ackern haben. Das wäre gut, ja?
Ja, ich bin auch gespannt, was mit ihm passiert im Sommer. Vielleicht sehen wir ihn im Trainingslager.
Schauen wir mal. Und das zweite große Sommerrätsel, das sicherlich in den sozialen Medien noch mehr diskutiert wird als hier, Nahda Jindawi. Was passiert mit ihm? Sie setzen spannend. Sich jetzt ja wohl doch nochmal an einen Tisch. Die Trennung war ja mehr oder weniger schon vermeldet. Dann rund um das Dardai aus gab es irgendwie nochmal so eine kleine Rolle rückwärts. Ich bin mir wirklich unsicher, ob er... Also in welcher Funktion das dann erfolgen soll, ob er Hertha helfen kann auf dem Weg zum Aufstieg. Klar, er ist ein guter Fußballer mit Sicherheit, allein aus marketingtechnischen Gründen wäre es natürlich richtig, mit ihm zu verlängern. Er hatte auch seine Momente dieses Jahr, ich habe das Pokalspiel gegen den HSV schon oft zitiert, aber da war er ein X-Faktor, ist einfach so. Ne? Und wenn man in so einem Spiel vor 60.000 aufläuft, reinkommt, bei seinem Debüt auch noch, er hat das ja auch später immer wieder eindrücklich erzählt, was das für eine Bedeutung für ihn hatte, und dann aber so abzuliefern, diesen Seitenwechsel zu schlagen und dann den Elfer hoch in die Mitte reinzujagen, das ist echt stark. Danach ging es aber auch wieder irgendwie bergab. Und es ist ja auch nicht so, der soll ja nicht eigentlich so ein bisschen mitspielen in der zweiten Liga, sondern Hertha will ja aufsteigen nächstes Jahr, ne?
Ich würde wirklich gerne mal über längere Zeit etwas von ihm sehen. Und nicht so, wie es in dieser Saison war, mal ganz, also über eine kurze Phase, und dann hat er ja keine Rolle mehr gespielt. Ich fand es im Trainingslager in Spanien im Winter, spannend. Als er auch so ein bisschen mehr Zeit gekriegt hat und auch als er sich auch so ein bisschen in die Gruppe integrieren konnte. Das war schon ganz cool zu sehen, was er kann. Ich glaube, wenn er das Vertrauen kriegt und auch wirklich diesen lang ersehnten Profivertrag, würde ich wirklich gerne sehen, wie er sich da so macht.
Genau.
Ich könnte mir wirklich vorstellen, dass das dann doch noch mehr Qualität ist, als man
ja,
bislang erahnt.
Ja, meinst du, es klappt? Genau. Ne?
Weil
also,
ich meine, so ein Profivertrag, der gibt schon Rückenwind.
Ja.
Und wenn das dein lang ersehntes Ziel ist und dann wird es endlich erfüllt, ich weiß nicht, also ein bisschen mehr von ihm sehen, ja, aber es gibt auch schon ein paar Anfragen. Mhm. Also es ist die Frage, wobei Berlin ist ja so seine Heimat. Ja, gutes Rätsel. Du merkst, ich
habe auch
Rätsel,
eine Antwort. Ne? Genau, ja, es hängt natürlich auch viel mit der Trainerposition zusammen und wieder, was sieht der neue Coach für Möglichkeiten.
Da hat Paldada immer klar gemacht, er würde einen jungen Spieler immer nah davor ziehen. Das heißt, sollte es einen jungen Spieler geben, der in einer ähnlichen Verfassung ist oder auf einem ähnlichen Niveau wie Nader, immer den jungen Spieler, da hatte er dann eher gefühlt einfach schon keine Chance. Ja,
das wird spannend und ich glaube, diese Personalie wird uns ja so über den Sommer, wenn jetzt die Meldungen über Hertha so ein bisschen abflachen, da wird es immer mal so ein kleines Aufflackern geben, wenn es wieder heißt, Nada hat ein Video gepostet oder sonst was, wer weiß, was er da so erzählt.
Er wird es in seinem eigenen Video verkünden,
genau.
100 pro. Ja, Nelis, lass uns nochmal kurz vorausblicken. Am Sonntag steht die Mitgliederversammlung in der Messe Berlin an, 26. Mai, du bist vor Ort. Da werden wir natürlich in der nächsten Folge noch drüber sprechen. Dann nämlich der Saisonrückblick Nummer 4, Teil 4, weil wir haben jetzt über das Sportliche gesprochen, aber wir wollen auch nochmal über den Verein sprechen und über diese Saison, was die Saison mit dem Verein gemacht hat an sich. Das Thema 777, all die jüngsten Entwicklungen und besorgniserregenden Meldungen, die da so gesammelt wurden und auch der Unmut der Fans. Die Harlequins haben eine Pressemitteilung rausgegeben, in der sie deutliche Vorgänge im Verein auch kritisiert haben. Das wird alles Thema nächste Woche sein. Dann auch sicherlich der Sommerfahrplan mit Trainingslagern und Testspielen, den Hertha BSC bald veröffentlichen wird. Und ja, was noch? Achso, hier steht noch, dass Martin Dardai und Peter Pekarik zur EM fahren. Da kann man dann auch nochmal ein Auge drauf haben. Genau, und das alles nächste Woche am 27. Mai in der nächsten Folge.
Das wird eine ganz vollgepackte Episode. Ich freue mich drauf.
Und vielleicht finden wir da auch wieder irgendeine kleine lustige Sache mit, du weißt nicht, was ich erzähle und ich weiß nicht, was du erzählst. Vielleicht finden wir da auch Gewinner und Verlierer. Schauen wir mal. Das ist nämlich eigentlich ganz lustig.
Ja.
Ja, euch da draußen, ich hoffe, ihr fand es auch lustig. Ihr hattet auch Spaß. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin, habt eine schöne, fußballfreie Zeit tatsächlich und danke fürs Zuhören. Macht's gut.
Tschüss, bis dann.
Immer härter. Der Podcast der Berliner Morgenpost.
Ein Podcast von Funke.